Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Adios Nonino, ein Tango von Astor Piazzolla, interpretiert von Salut Salon. Salut Salon, das sind zwei Gründermütter, die heißen Angelika Bachmann und Iris Siegfried und die sitzen jetzt bei mir hier beide im Studio, worüber ich mich sehr freue. Aber das sind auch andere Kolleginnen, mit denen sie gemeinsam Musik machen. Ja, und was ist das für eine Musik, Angelika Bachmann?
Ich kann die Frage nicht.
Iris Siegfried, was ist das für eine Musik? Sie machen Musikkabarett?
Also wir verweigern uns eigentlich gegen irgendeinen Begriff, der das beschreibt, weil wir uns selber dann wenig zu definieren können. Wir machen eigentlich das, was uns gefällt und was uns Spaß macht. Und das ist das, was wir transportieren wollen. Es ist zum Teil Klassik, es sind aber auch Chansons, es sind kleine spielerische Einlagen oder akrobatische Einlagen. Und die Mischung macht's und das kommt Gott sei Dank auch ganz gut an.
Ich frage das deswegen, weil eigentlich, Sie haben ja alle eine richtig klassische Ausbildung. Angelika Bachmann, wie ist das gewesen damals?
Ich habe mit 4 angefangen und habe dann mein Leben vergeigt. Bin sogar nicht zur Schule gegangen, hatte Schulbefreiung und habe wirklich von morgens bis abends geübt.
Wegen Hochbegabung in dem Bereich.
Ja, und wegen viel üben sollen. Und habe dann Musik studiert und den normalen Weg bin ich gegangen, alle Wettbewerbe und was man so bei Jugendmusiziert treibt. Und
wie kommt man als jemand, der klassisch ausgebildet ist, in ein Fach hinein, von dem wir ja nachher noch eine Menge drüber reden wollen, was das eigentlich ist, ein Fach, das so ein bisschen schräg ist. Crossover ist es genannt worden, finde ich nicht ganz richtig, Crossover. Wie kommt man dazu? Weil man Spaß haben will?
Ich würde das sowieso so definieren, dass wir nur das tun, was uns Spaß macht und dass das die Definition von allem ist. Ich glaube auch, dass wir an jedem Abend bei den Konzerten mehr Spaß haben, als das Publikum nur haben kann. Es ist entstanden aus einer sehr langen Freundschaft. Iris und ich kennen uns seit 27 Jahren, haben uns im Schulorchester kennengelernt und da schon damals sehr viel Freude an der Musik gehabt. Ja. Haben ganz klassisch angefangen mit einem Dvořák-Terzett zu spielen und auch Bach-Doppelkonzerte, haben dann lange Zeit zusammen nach der Schule zusammen gewohnt, während des Studiums und haben ein halbes Jahr eine Weltreise zusammen gemacht. Und das sollte eigentlich nie ein Beruf werden, sondern immer unser Privatvergnügen. Und das ist Gott sei Dank bis heute geblieben. Und so lange machen wir das, weil es uns Spaß macht.
Sie beide machen das nicht allein, Iris Siegfried. Sie haben noch andere dabei. Wer kommt dazu und warum so verschiedene Besetzungen, nicht eine Stammbesetzung?
Ja, das hat sich irgendwann so ergeben, dass tatsächlich insbesondere am Cello vermehrt Kinder auftraten und es schwierig wurde, das dann noch miteinander zu kombinieren. Und wir haben das eigentlich dann als große Bereicherung empfunden, mit so verschiedenen Menschen zu spielen, unter anderem einer taiwanesischen Cellistin, einer südafrikanischen Pianistin, unserem jetzigen Team, der Anne von Twardowski und Sonja Lena Schmid, mit denen wir uns einfach fantastisch verstehen. Und da wir so viel Zeit miteinander verbringen, so viel miteinander reisen, das kreative Element wirklich in unserem Vierer-Quartett entsteht, ist es ganz wichtig, dass man da auf einer Wellenlänge ist und vor allem den gleichen Humor teilt.
Humor ist was ganz Wichtiges bei Salut Salon. Sie gehen mit klassischer Musik in einer etwas anderen Weise um, kann man vielleicht so sagen. Sie haben die Stücke selbst arrangiert. Wer arrangiert bei Ihnen? Sie beide zusammen, alle gemeinsam?
Nee, wir alle vier. Also in diesem Team Sonja und die Anne arrangieren sehr viel auch. Und jeder kommt mit einer Idee. Manchmal kommt nur einer mit ganz vielen Ideen. Manchmal ist ganz unterschiedlich. Vieles entsteht in den Proben. Also
durch Probieren tatsächlich. Und Learning by Doing ausprobieren. Dann das auch aufnehmen, hinterher gemeinsam anhören. Und dann merken dann alle, wo es noch nicht stimmt, wo man nochmal ran muss, wo das Timing nicht stimmt oder auch die Idee so noch nicht richtig umgesetzt ist.
Der beste Regisseur ist die Videokamera bei uns.
Regisseur ist das Stichwort, ohne dass wir es vorher abgesprochen hätten. Nochmal zurück zu der Frage von vorhin, Angelika Bachmann, die Idee von Salut Salon. Was ist eigentlich Salut Salon? Welche Gattung ist das? Ich frage deswegen nach dem Regisseur, weil ich mir Salut Salon ohne die Bühnenshow eigentlich gar nicht vorstellen kann. Da ist Oscar dabei. Wie sind Sie auf Oscar gekommen? Eine Puppe?
Wir haben mal was gesehen von einer von chilenischen Puppenspielern, was wir so faszinierend fanden, dass die Puppenspieler genauso zu sehen waren wie die Puppen und dass das trotzdem funktioniert. Und davon waren wir völlig fasziniert. Und haben überlegt, so sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, auf die erste. Weil man doch durch eine Puppe eine Poesie ausdrücken kann und eine Tiefe von, also dass es einen rührt, was man selber nicht so formulieren könnte. Und das hat uns fasziniert, rauszufinden, wie man mit einer Puppe so umgehen kann, dass sie von Franz Liszt den Liebestraum spielt und sich in die Pianistin verliebt. Und es sind sehr rührende Momente. Ich bin da an der Stelle nicht auf der Bühne und ich gucke mir es jeden Abend an und bin, glaube ich, gerührt, das ganze Publikum zusammen.
Aber das heißt, es ist auch eine optische Komponente bei Ihren Auftritten immer dabei. Es ist keine reine klassische Konzertatmosphäre.
Also wir machen ja auch Radiosendungen, dann verzichten wir auf die optischen Sachen und spielen ausschließlich Musik. Aber sobald wir die Chance haben, dass wir gesehen werden, was im Konzert natürlich der Fall ist und im Fernsehen, macht uns das große Freude.
Ja. Ist das nochmal, um da nochmal ein bisschen dran zu bleiben, ich möchte gerne noch auf eine Frage kommen, wenn man das als Musikkabarett bezeichnen würde, wäre das richtig?
Ich glaube, ich finde gar keine Bezeichnung passt so richtig zu uns, weil wir irgendwas machen, was es sonst eben nicht gibt. Es gibt Musikkabarett, aber es gibt nicht, dass jemand eigene Chansons singt, artistische Einlagen macht, zu viert auf dem Flügel liegt und Fußballett macht und Puppen integriert und gleichzeitig sehr ernsthaft und leidenschaftlich Astor Piazzolla spielt und klassische Werke. Ich finde irgendwie, wir sind Salut Salon und das ist für mich der Begriff.
Salut Salon ist Marke genug. Iris Siegfried und Angelika Bachmann von Salut Salon heute im HR2 Doppelkopf im Studio. Man müsste jetzt eigentlich für die Radiohörer beschreiben, wie so ein Auftritt von Salut Salon.
Das wäre doch eine schöne Aufgabe für Sie.
So kann man Moderatoren aus der Fassung bringen, aber nicht ganz. Nein, ich kann es gerne mal einmal versuchen. Also Sie müssen sich das als Hörerinnen und Hörer so vorstellen. Salut Salon sind vier junge Damen, alle immer außerordentlich elegant auf der Bühne. Ich glaube, das ist Ihnen auch wichtig. Und das heißt, meistens im kurzen Schwarzen, gelegentlich relativ tief dekoltiert. Es sind Perms dabei.
Finde ich interessant, mal zu hören.
Es sind die Perms dabei. Und es ist immer ein Auftritt, der einen als Zuschauer auch ein bisschen irritiert, Iris Siegfried, weil man vielleicht nicht weiß, was passiert da eigentlich? Was kommt da eigentlich auf einen zu? Ist das Ihr Prinzip? Wollen Sie die Menschen irritieren?
Irritieren nicht, aber gerne überraschen. Also das, was uns besondere Freude macht, ist, sich einen bestimmten Anfang zu überlegen, vielleicht auch sehr ernsthaft anzufangen. Machen wir jetzt in diesem Fall, glaube ich, gar nicht mal, aber das machen wir in unterschiedlichen Auftritten, variieren wir das auch mal, sehr ernsthaft anzufangen und das Ganze auf einmal zu brechen. Und mit einem überraschenden Element beispielsweise spielt die Cellistin auf einmal, versteckt sich hinterm Cello, kommt mit der Flöte drumherum und spielt dann Flöte und Cello gleichzeitig. Also mit einem überraschenden Element die Ernsthaftigkeit des Stücks, was es zuvor hatte, aufzubrechen. Und
das macht aber genauso Spaß, es zu brechen, dass die Leute denken, es kommt wieder was Lustiges und dann bleibt es ernst. Und
richtig.
Also dass man, ich finde es ganz lustig, wenn man jetzt vor Publikum spielt, wo viele Fans sind, also die dann
wie weiß, hier in Hamburg.
Zum Beispiel, ja, dann wissen die schon und rechnen die damit, dass es so ist. Aber wir spielen ja auch sehr viel und sehr weit weg, also im Ausland und China oder so. Und das finde ich schon witzig, wenn die oder in Russland oder so, die dann gucken und man den richtig ansieht und denkt, was treiben die da? Das macht mir schon Spaß.
Unter denen, die Sie als Musikstücke ausgesucht haben für diese Sendung, ist Paolo Conte. Und den wollen wir uns jetzt vor den Fragen nach den nächsten Tourneen und nach den Überraschungselementen ein wenig anhören.
Un gelato al limon, gelato al limon, gelato al limon. Sprofondati in fondo a una città, un gelato al limone è vero limone, ti piace? Mentre un'altra estate se ne va, libertà e berline colorate. Gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone, come un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.
Paolo Conte, Gelato al limone im HR2 Doppelkopf, der heute kein Doppelkopf ist, sondern der heute gleich zwei Gäste hier hat, nämlich Iris Siegfried und Angelika Bachmann von Salut Salon. Gastgeber im Studio ist nach wie vor Heinz Sommer. Paolo Conte, starker Einfluss auf Ihre Musik auch oder einfach nur Leidenschaft, Iris Siegfried?
Eher Leidenschaft.
Gleichermaßen, Angelika Bachmann?
Ja, ich habe ihn in Florenz letztes Jahr noch gesehen. War sehr begeistert. Leidenschaft. Aber ich finde immer, das inspiriert. Also ich jetzt gerade beim Hören habe ich auch wieder viel schön. Was für ein schönes Lied. Wir sind eigentlich immer unterwegs als Rattenfänger für Musik.
Das heißt, wenn Sie über die Dinge nachdenken, die Sie machen, die Stücke, die Sie bearbeiten wollen, die Stücke, die Sie arrangieren, dann lassen Sie sich von den verschiedensten Musiken inspirieren. Da gibt es keine festgelegten Bahnen.
Nee, ich bin fest davon überzeugt, dass es nur gute und schlechte Musik gibt. Und da wir so viel rumreisen, so viel verschiedene, ob es traditionelle Sachen sind oder klassische Sachen, kennenlernen, die man, also ob es ein chinesischer Popsong ist oder russische Folklore oder so Dinge, die wir sonst wahrscheinlich gar nicht kennenlernen würden, wenn wir uns nicht so auseinandersetzen würden mit der Musik, weil wir auch in der jeweiligen Sprache ja moderieren und was auch für das Land jeweils machen und das daher auch Dinge mitbringen, also schon mit hinbringen ins Land und wieder mit rausbringen. Gibt es, finde ich, überhaupt keine Grenzen. Es muss uns gefallen. Und da wir zu viert sind, das ist schon ein ganz gutes Ausschlusskriterium, weil es uns allen Vieren gefallen muss. Und wir sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Aber es gibt keine so eine Musik. Also ich gibt also gar nichts. Also weder nicht Pop oder nicht Jazz oder nicht Folklore oder es gibt gar keine. Nicht Klassik, nicht Tango. Es gibt gar keine Grenzen, finde ich.
Sie sagten jetzt eben, Sie vier, also wenn Sie mit Ihren anderen Kolleginnen, worüber wir ja schon gesprochen haben, gemeinsam musizieren, das Programm festlegen. Das klingt sehr demokratisch, Iris Siegfried. Ich weiß, Sie haben eine juristische Ausbildung. Sie sind eigentlich studierte Juristin, Rechtsanwältin auch, haben auch in dem Beruf, sind Sie auch noch tätig. Ist dieses demokratische Prinzip dadurch irgendwie legitimiert oder woher kommt das?
Nein, das hat natürlich mit dem Beruf der Rechtsanwälte nun überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach, das ergibt sich erst der Zusammenarbeit, dass jeder was einbringen will und jeder auch um jeden Ton kämpft tatsächlich. Mhm. Und anders als demokratisch würde das gar nicht funktionieren. Wir lachen manchmal und sagen, wir bräuchten eigentlich eine Demokratur, um mal ein bisschen schneller voranzukommen. Aber das ist ja das Schöne, dass sich dann am Ende jeder mit dem Arrangement und der Idee identifiziert, weil er auch Teil dessen war und wir nicht aufhören, bevor nicht alle vier zufrieden sind.
Das hängt auch sicher damit zusammen, dass wir alles ja selbst schreiben. Mhm. Das ist natürlich ein Unterschied, ob wir jetzt ein Stück einstudieren von Mozart oder ob wir ein Stück selber arrangieren. Da hat man natürlich viel mehr Gesprächsstoff. Da spricht man nicht nur über laut oder leise, sondern auch über was für Töne in dem Takt gespielt werden.
Damit ist schon eine Frage beantwortet, die ich sonst gestellt hätte. Wer schreibt eigentlich Ihre Arrangements? Und es sind ja sehr kunstvolle Arrangements. Ich habe jetzt gelernt, Sie erarbeiten die auch gemeinsam.
Genau. Also mal kommt einer mit einer Idee und hat etwas schon vorbereitet. Mal fangen wir an mit einem leeren Blatt Papier und sagen, keiner verlässt den Saal, bevor wir nicht zwei Töne da stehen haben.
Und das
oft,
gilt
oft hängen wir an irgendwelchen Ideen, die total unsinnig sind eine Zeit lang und kommen dadurch aber auf völlig neue Ideen. Dann heißt es immer, wir haben doch gesagt, jeder darf alles sagen, wir probieren alles aus. Das sind Prozesse, richtig kreative Prozesse, die großen Spaß machen, die aber auch sehr anstrengend sind.
Und das gilt auch für die Bühnenshow. Sie haben keinen festen Regisseur, der mit Ihnen arbeitet, sondern die Ideen, wenn Sie da auf dem Flügel liegen und mit den Beinen wackeln oder Oscar, die Puppe, die auf die Bühne kommt, das sind Ihre Ideen.
Das machen sind genau alles unsere Ideen. Es gibt dennoch Menschen, die uns helfen teilweise. Also einer ist Franz Wittenbrink, den wir jedes Jahr einmal dazu bitten, um drüber zu schauen. Aber auch ein Freund von uns aus dem Thalia-Theater, der Stefan Schad, hat jetzt gerade mal aktuell wieder drüber geschaut. Manchmal ist nicht nur die Videokamera hilfreich, die von unten schaut, sondern auch die fünfte Person tatsächlich, die mit einem vielleicht ganz anderen Einfall mal kommt.
Das Thalia-Theater in Hamburg ist ja so ein bisschen sowas wie Ihre Heimspielstätte, wenn man so etwas sagen kann. Aber Sie machen auch die Touren eben nicht nur durch Deutschland, wo Sie wieder unterwegs sein werden, auch in unserem Sendegebiet in Wiesbaden und in Fulda in nächster Zeit, sondern Sie machen Tourneen, die Sie durch die ganze Welt führen. Wenn man sich jetzt Ihr Repertoire anguckt, das ist eigentlich in einem großen Maße ja auch bestimmt durch bestimmte Dinge, die hier in Deutschland vielleicht noch die Menschen kennen. Ich sage ganz bewusst vielleicht an der schönen Blauen Donau, aber schon bei Der Lerche, einem Virtuosenstück für Violine, wird es schwierig. Ich glaube nicht, dass das mehr so viele kennen. Und trotzdem lacht das Publikum. Muss man nicht eigentlich die Stücke kennen, um zu wissen, was mit ihnen passiert? Muss man nicht Don Giovanni kennen, um das zu wissen, Iris Siegfried?
Nein, das empfinden wir gerade als das Besondere an der Musik, dass man eben nicht wissen muss, woher sie stammt, was sie aussagt. Wir helfen teilweise dem Publikum durch Moderationen. Aber wir verzichten auch ganz bewusst darauf teilweise, denn die Musik spricht eigentlich für sich und sie berührt die Menschen, unabhängig davon, ob sie das gegebenenfalls einordnen können oder nicht. Viele, die es einordnen können, es gibt ja richtige Klassik-Fans und Kenner, die in unser Konzert kommen und hinterher am CD-Stand uns das gesamte Programm aufzählen und sagen, was sie überall erkannt haben, auch an Musikzitaten. Die haben natürlich eine besondere Freude dieses Erkennens, aber dass das eben nicht sein muss. Also es gibt viele Menschen, die mit Klassik noch gar nicht in Berührung gekommen sind, uns das auch sagen. Sie hatten Angst gehabt vor dem Konzert am Anfang und das war ja gar nicht schlimm gewesen.
Nein, ich glaube fast, dass die mindestens genauso berührt sind von, also das merkt man denen ja richtig an, von der Musik, weil sie gar nicht das versuchen, in irgendwelche Schablonen, was war das oder so reinzuzwängen, sondern einfach die Musik genießen können. Ich kenne das auch, dass ich oft, wenn ich was nicht kenne, einen Bezug habe, den ich sonst gar nicht hätte, einen emotionalen Bezug.
Sie bauen also mit der Art, wie Sie Musik machen, auch Berührungsängste zur klassischen Musik ab. Wollen Sie das bewusst oder ist das einfach ein Nebeneffekt?
Also entstanden ist es, weil wir so gerne Musik machen und auch diese klassische Musik so sehr lieben und dann gemerkt haben, dass viele da so einen Respekt vorhaben. Es war ja früher genauso Volksmusik, wurde ja wirklich gespielt als auf dem Marktplatz, um die Menschen zu unterhalten und so. Es war ja nicht dazu gedacht, dass man in der Kirche sitzt und sakral denkt, man kann gar keinen haptischen Zugang dazu gewinnen. Und das ist mittlerweile, also ich glaube, wir haben es immer aus dem Bauch heraus so gemacht, aber mittlerweile ist das eine richtige Absicht geworden.
Wie ist das jetzt in anderen Ländern, Angelika Bachmann, wenn Sie nach China gehen? Sie haben zu Beginn Ihres Programms eine Collage aus verschiedenen Krimi-Melodien oder Filmmusik aus berühmten Kriminalfilmen. Da ist Psycho dabei, da ist die Titelmusik von Derek dabei, da ist James Bond natürlich dabei. Da ist auch ein bisschen Klaus Doldinger, das Boot dabei mit einem wunderbaren...
Da wir unser Programm täglich ändern, gibt es das schon lange nicht mehr.
Aber wie reagiert ein Publikum da drauf? Ich meine, in China wird Derek gesehen, das weiß ich, aber die anderen Sachen sind vielleicht nicht so bekannt. Wie gehen die andere Musikkulturen damit um?
Also Psycho fängt ja in einer solchen Härte an und es sind solche Geräusche und so. Da braucht man nicht zu wissen, dass das Psycho ist, um Angst zu kriegen im Publikum. Aber wir schauen schon, es gibt ja Stücke, die ganz klar darauf abzielen, dass man irgendeine Textidee dazu hat oder so und die es in anderen Ländern nicht gibt, dann machen wir das dort nicht. Also wir machen in China nicht das gleiche Programm wie in Deutschland. Wir machen sowieso ja in der Sprache, das ist schon mal sehr anders als auf Deutsch. Und wir überlegen uns in jedem Land auch, was dorthin passt. Wenn wir jetzt, keine Ahnung, was von Udo Lindenberg machen würden oder irgendwas, würden wir das natürlich jetzt nicht in China machen, weil das Lied natürlich nicht kennen dort.
Okay, man muss also doch schon eine gewisse Vertrautheit vielleicht haben mit dem Repertoire.
Also
oder?
Nur, wenn man darauf abzielt, dass das Publikum einen besonderen Humor verstehen soll, der aufgrund eines Titels ist. Aber selbst den könnte man, also unsere Bruder-Jakob-Geschichte, die wir machen, die sehr viele Musikzitate beinhaltet, haben wir in China zum Beispiel einfach anmoderiert. Also in China heißt das zwei Tiger, einer hat kein Auge, einer hat keinen Schwanz, lustig. Und wir machen aber ein großes Wecker-Szenario bei uns, dass der Bruder Jakob jetzt unendlich geweckt wird. Da erklären wir, dass unsere, also auf Chinesisch, dass das in unserer Kultur ganz anders ist. Und dann ist das immer total spannend. Also man kann es nur nicht eins zu eins machen, ne?
Ja, die Instrumentalstücke funktionieren eigentlich alle, ob man das einordnen kann oder nicht. Und nur bei den deutschen Liedern, die wirklich auf den Text angelegt sind und darüber den Witz erzählen, da machen wir uns darüber Gedanken, ob wir das dann eben eventuell weglassen, beziehungsweise auch übersetzen. Also die drei blauen Augen von Georg Kreisler haben wir übersetzen lassen.
Oh, wow.
Und auf Chinesisch gesungen und das hat wunderbar funktioniert. Vielleicht haben sich die Chinesen noch mehr gefragt, was dieses dritte Auge eigentlich soll.
Die und sind ja auch poetischer als wir.
Und wo das nun genau liegt. Aber das funktioniert auch. Also wenn wir etwas eben wirklich vermitteln wollen, dann geben wir auch die Arbeit in Kauf, das wirklich übersetzen zu lassen und auswendig zu lernen.
Ihre Siegfried Angelika Bachmann hat vorhin gerade gesagt, inzwischen wollen Sie auch ein wenig dazu beitragen, dass es keine Barrieren mehr gegenüber irgendeiner Musikform gibt, wie beispielsweise klassischer Musik. Das war am Anfang, was Spaß war, hat inzwischen eine andere Dimension bekommen. Und diese andere Dimension haben Sie aber schon früher auch an eigentlich anderen Stellen verfolgt, zum Beispiel in musikalischer Jugendarbeit. Was haben Sie da schon gemacht? Das fing ja vor Salü-Salon an.
Das fing deutlich vor Salü-Salon an. Angelika und ich haben beide selbst schon mit 14 Jahren angefangen zu unterrichten und haben das in unserer gemeinsamen WG-Zeit auch fortgeführt. Das wurde ein immer größerer Schülerkreis. Die sollten natürlich auch etwas gemeinsam spielen nach diesen gemeinsamen Schülerabenden. Und dann haben wir den eben Repertoire so arrangiert, dass wirklich jeder mitspielen kann, egal eben welches Niveau er hat, ob er schon richtig eine Stimme spielen kann oder weiter ausgebildet ist oder erst gerade angefangen hat und nur leere Saiten zupfen kann. Und diese Idee haben wir eben weiter verfolgt. Daraus wurden die coolen Streicher, die dann auch auf der Frankfurter Musikmesse ausgezeichnet wurden mit einem Preis, dem Preis für das innovativste Musikprojekt. Und haben darüber wieder einen Kontakt zu einer chilenischen Musikschule bekommen, die wir dann mit den gesamten coolen Streichern auch bereist haben und auch chilenische Kinder hier in Deutschland waren und dieses ganze Prinzip eben weiterverfolgt.
Sie haben als Musik weiter mitgebracht und ich habe es inzwischen aufgelegen lassen. The Young Class, ja, wie heißt das? Class X oder
Classics?
Classics. Also es schreibt sich CLASS und dann ein X, also das I fehlt, aber Classics.
Das ist jetzt unser aktuellstes Projekt, das wir gemeinsam mit Dr. Michael Otto ins Leben gerufen haben. Da geht es um eine weite Verbreitung klassischer Musik, aber auch anderer Musik in Hamburg, insbesondere ein bisschen benachteiligten Gebieten. Es gibt inzwischen Schulen in Hamburg, die nicht mal mehr Musikunterricht haben. Da werden jetzt Chöre aufgebaut, singen inzwischen mehr als 1600 Kinder in Chören. Es gibt aber auch ein Musikmobil, so eine Art pädagogischer Service, der zu Konzerten die Kinder bringt und sie ein bisschen begleitet oder auch, wo sie Musikinstrumente ausprobieren können. Es gibt ein Musikorchester, ein Projektorchester, wo Kinder auch Musikinstrumente lernen. Aber dies ist jetzt von der Auftaktveranstaltung, was wir da mitgebracht haben, ein Stück mit Orchester und Chor, Hit the Road Jack und Volkan Beider von Orange Blue singt damit.
Don't you come back no more, no more, no more. someday, someday, someday.
Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more.
Okay.
Hit the Road Jack, The Young Classics, eines ihrer Projekte, was sie machen. Angelika Bachmann, Iris Siegfried von Salü-Salon im HR2 Doppelkopf. Gerade fiel schon das Stichwort vor Hit the Road Jack, Chile, Musikschule in Chile. Angelika Bachmann, wie sind Sie da hingekommen?
Wir haben, wie Iris eben erzählt hat, den Preis für das innovativste Musikprojekt Deutschlands bekommen und da ist der Deutsche Musikrat auf uns zugekommen, ob wir uns eine Schule annehmen würden in einem Elendsviertel bei Viña del Mar in den Bergen in Achupayas, was von der Kindernothilfe unterstützt wird und wurde, und haben das gleich sehr wörtlich genommen und haben die Patenschaft angenommen, sind gleich hingefahren, haben uns das angeguckt, haben mit den Kindern gearbeitet, haben eine große Konzerttournee geplant durch Chile, eine kleine durch Deutschland, wir waren sogar in der Berliner Philharmonie, haben sogar mit den Berliner Symphonikern zusammengespielt, das war eine ganz tolle Zeit. Zusammen mit unseren coolen Streichern, witzigerweise, die haben wir alle ins Flugzeug gepackt und mit nach Chile genommen und haben...
Ich gehe mal davon aus, dass Sie für solche Projekte Stiftungen oder andere Institutionen finden, die so etwas finanzieren, denn anders ist das nicht vorstellbar.
Also wir sammeln ja nach jedem Konzert, spielen wir ein chilenisches Folklorestück auf Instrumenten, die wir nicht spielen können, Gitarre, Mandoline und akquirieren damit sehr viel Spendengelder. Wir haben jetzt 250.000 Euro auf diesem Wege in den letzten Jahren zusammengesammelt und konnten damit den Neubau finanzieren in der Schule und die ganze Innenausstattung. Wir waren gerade wieder da, sieht ganz toll aus. Woran es jetzt mangelt, sind noch Gelder für Lehrkräfte. Gerne unter www.salusalon.de.
Ich glaube,
können Sie, weil wir jetzt mittlerweile schon 300 Kinder dort regelmäßig zur Schule gehen. Aber es entwickelt sich fantastisch. Es ist ein richtiges Leuchtturmprojekt in der Gegend. Wir fahren jetzt auch im November wieder hin, machen eine größere Chile-Tournee, wo wir natürlich auch wieder bei unserer Schule vorbeigucken. Dann arbeiten wir mit den Kindern zusammen, geben wieder Konzerte mit denen. Wir haben sie letztes Mal sogar eingeladen nach Santiago ins Teatro Municipal, was ja wirklich sehr ehrenvoll nicht nur für uns war, sondern auch, dass wir die Kinder da mitnehmen durften. Es ist, da wir das jetzt seit 2002 schon machen, auch eine sehr enge Bindung geworden. Und die nicht mehr mit im Orchester spielen, weil sie jetzt sogar schon selber Musik studieren, einige sehr Begabte, die waren in unseren Konzerten. Das ist schon rührend zu sehen, wenn die jetzt groß geworden sind. Und
ja. Wenn Sie das vergleichen, Iris Siegfried, die coolen Streicher hier, das ist, wie ich das verstanden habe, ein Projekt, was ja auch schon noch recht lange läuft und was sich hier entwickelt hat. Und jetzt dieses Projekt in Chile. Welche Bedeutung hat Musik für Jugendliche? Ist das an beiden Seiten gleich des Kontinents oder ist das, wie sieht das aus?
Also der Unterschied in Chile, bei denen sind wir immer sehr fasziniert, dass in Chile die Musik wirklich zum Alltag gehört. Wenn deutsche Kinder häufig zum Unterricht gehen, dann haben sie eben einmal die Woche Unterricht, üben vielleicht mal noch mal eine Viertelstunde am Tag, mit Glück eine Stunde, sind die Chilenen dann quasi, gehört die Musik zu ihrem Alltag. Sie spielen mehrere Instrumente, sie spielen Gitarre, sie haben alle Rhythmusausbildungen, singen dazu. Diese ganze Hemmschwelle der unterschiedlichen Instrumente und auch des Einsatzes der Stimme gibt es dort nicht. Also das ist diese Volksmusik, die eigentlich zum alltäglichen Leben dazugehört. Man singt beim Kochen und man singt und tanzt auch, man bewegt sich auch dazu und das ist ganz selbstverständlich. Insofern hat die Musik einen alltäglicheren Stellenwert und gehört zum Leben dazu. Dennoch ist es für die Kinder hier in Deutschland natürlich genauso wichtig, damit umzugehen. Und ich würde mir wünschen, dass das auch wieder mehr in die Familien getragen würde und man gemeinsam singt und es Kindern auch nicht peinlich ist, dass sie tanzen oder irgendwas sich zu Musik bewegen und einfach mit dem Kulturgut Musik selbstverständlicher umgehen.
Könnte es sein, dass unsere musikalische Ausbildung in Deutschland, die vielleicht auch sehr früh auch schon den Leistungsgedanken, das haben Sie selbst erlebt, Angelika Bachmann, hineinbringt, dass die diese unmittelbaren Umgang eher entgegensteht. Es gibt ja auch andere Projekte, Venezuela, denke ich zum Beispiel.
Den kennen wir auch, den Gustavo Dudamel. Also ich bin zum Beispiel aufgewachsen mit dem Satz, wenn ich eine Wiederholung in der Mozart-Sonate ausgelassen habe, Mozart würde sich im Grabe umdrehen. Das trägt natürlich nicht dazu bei, dass man eine besonders emotionale Bindung dazu bekommt oder denkt, man kann damit umgehen oder man kann da Vergnügen dran haben, sondern es sind eigentlich sehr viele Verbotsschilder. Ich habe das Gefühl, dass es... ist ja auch eine sehr kurze Entwicklung, dass man seine Kadenzen nicht mehr selber schreibt, also oder sogar improvisiert wie früher, wie das jeder noch getan hat bis zum Zweiten Weltkrieg. Und dass dieses ganze Spontane aus der Musik und Leidenschaftliche seit ein paar Jahrzehnten erst verschwunden ist da freut mich irgendwie zu sehen, dass ich das Gefühl habe, mehr und mehr Projekte sehen es wieder, dass das ein ganz wichtiger Teil der Musik ist. Und da können wir von unserem chilenischen Projekt sehr viel lernen. Also wenn wir zurückkommen, dann denken wir manchmal, also das war nicht gut für die Chilenen, das war gut für unsere deutschen Kinder und auch besonders gut für uns vier, mal wieder zu sehen, dass Musik wirklich Freude macht und dass das nicht ich übe eine Stunde, sondern ich mache Musik. Das ist eine ganz andere Überschrift, ne? Die Musik das Leben ist und nicht eine Stunde ist.
Das heißt also bei Ihnen, Sie würden sagen, ich mache Musik, das heißt nicht unbedingt, ich spiele Stücke oder ich bringe etwas zur Aufführung, sondern ich lebe mich in Musik aus.
Ja, und ich drücke mich mit Musik aus.
Würden Sie sagen, dass man dieses Gefühl auch über andere Wege noch weiter vermitteln kann? Ich denke zum Beispiel an Musikschulen. Sie arbeiten ja mit Musikschulen zusammen. Gibt es da Verständnis dafür oder ist da doch wieder der alte Weg eher der vordringliche?
Also es wird ja ganz viel, gerade jetzt in unserem Projekt The Young Classics, denken wir genau darüber nach, was ist es, was die Kinder dann tatsächlich fasziniert? Warum machen sie mit? Warum melden sich so viele und sagen, ja, in diesem Chor möchten wir mitsingen?
Und haben die Disziplin, das durchzuhalten, was ihnen keiner zugetraut hätte? Das ist erstaunlich.
Die in den Klassen einfach unruhig sind und die Lehrer wundern sich und die stehen da auf einmal wie Lämmer und singen und freuen sich. Und inzwischen kommen die staatlichen Institutionen auf uns zu und sagen, wie machen sie das eigentlich? Wir verstehen das nicht. Ne? Das Lehrerinstitut in Hamburg fragt nach, was sind das eigentlich für Konzepte? Und viel liegt natürlich an der Didaktik und an der Person und Persönlichkeit, die das vermittelt. Und diese Menschen so auszubilden, dass sie das mitbekommen und ein bisschen lockerer und motivierender.
Dass sie authentisch sind. Ich glaube, das ist das Hauptding, dass man selber, wenn man selber für was brennt, kann man doch andere entzünden. Und wenn das Feuer fehlt, fehlt es halt überall. Ne? Es ist schon, also ich finde so erstaunlich, wenn wir da ankommen. Wir sind bei fast allen Kick-Off-Veranstaltungen. Das ist so, wenn man eine Schule zum ersten Mal erobert, dann werden halt alle 5. und 6. Klassen in die Aula geholt und alle 7. und 8. Und so nacheinander haben wir dann immer sehr viele Kinder auf einmal, die noch nie was mit klassischer Musik zu tun haben, noch nie ein Live-Musikstück überhaupt gehört haben. Also nicht mal auch in Pop nicht oder so. Und dann ist es erstaunlich, dass wir dann vorher nicht sagen, jetzt spielen wir Brahms oder so. Und das verschweigen wir, es wüssten sie auch gar nicht, was das ist oder wer das ist. Und dann sagen wir, komm, wipp doch mal mit, macht mit, Schnips und dann spielen wir ein bisschen Bongo, einer dazu oder irgendwas. Und dann lieben die das. Das sind ja ungarische Tänze von Brahms zum Beispiel, ist ja Volksmusik. Und da gibt es gar keine Barriere, wenn man nicht sagt, hier ist eine Barriere, Kinder, hab mal Respekt, haben sie auch gar keine Angst, also Respekt im negativen Sinne. Und machen mit und lieben das und sagen dann alle, ich will auch unbedingt Geige lernen und so. Das ist ja ungefähr das uncoolste Instrument eigentlich. Ne? Wenn man sie vorher gefragt hätte, dann hätten sie gesagt, also ich kann es bestimmt nicht. Das macht schon total Spaß, dass wir als Rattenfänger von Hameln uns die Kinder für Musik begeistern können einfach. Ne?
So wie Sie es beschreiben, klingt es dann allerdings fast widersinnig, wenn man sich anguckt, wie die Menschen in ihren eigenen Konzerten von Salut Salon sind und wie sie dort sitzen und mucksmäuschenstill wie bei einem eigentlich klassischen Konzert. Ist das nicht eigentlich auch etwas, wo man anfangen müsste, ein bisschen anders mit umzugehen?
Wir überlegen jetzt, wir haben gerade gehört, dass im Gewandhaus Leipzig die Stuhlreihen so waren wie im Bus. Also wie nach der Reformation von Luther war in der Kirche wohl auch, dass man die sich gegenübergesetzt hat, die Menschen. Das scheint ein Bedürfnis gewesen zu sein, dass die sich auch dabei unterhalten können. So. Und wir haben schon drüber geredet, ob es nicht lustig wäre, unter der Tata an der Bestuhlung zu arbeiten.
Ja, ich denke, wenn man dort vieles auflösen würde, was so dieses traditionelle Konzertritual ausmacht, dass die Menschen vielleicht mehr hineingehen würden. Haben Sie Erfahrung damit gesammelt, auch mit Interaktion mit dem Publikum? Ihre Siegfried?
Wir machen ja ein bisschen Interaktion. Also Menschen müssen mit uns singen und auf bestimmte Dinge gibt es ja, dann, wo wir auch jemanden ansingen, der dann auch ein bisschen mitmachen kann, wenn er möchte. Wir machen sowas, aber wir haben natürlich jetzt nicht das klassische Konzertformat in diesem Sinne komplett aufgebrochen, als dass man da rumlaufen könnte oder picknicken könnte.
Aber es ist schon lustig, wenn wir zum Beispiel in China, weil es so besonders anders ist, ist es schon so, wie es früher war. Das ist schon ein riesengroßer Saal. An Menschen fehlt, mangelt es ja auch nicht in China.
Weiß Gott nicht.
Und da sitzen sehr viele Kinder im Publikum, was bei uns ja auch völlig unüblich ist. Und die haben alle irgendwie Chipstüten in der Hand oder irgendwas. Die gehen rein und gehen raus, die Türen sind offen. Das war beim ersten Mal, wir waren jetzt zum vierten Mal dort auf Tournee, zum ersten Mal für uns schon merkwürdig. Also, dass wir gedacht haben, also das ist ja schon das, was wir wollen, dass es ein bisschen
verkrampfter,
unsakraler irgendwie wird. Aber Das ist das, worüber wir ständig sprechen, was eigentlich, also was wir eigentlich damit erreichen wollen und was eigentlich das Ziel ist. Es ist ja auch schön, wenn Sie zuhören. Aber ich glaube, uns ist besonders wichtig, dass man eine Kommunikation hat mit dem Publikum. Also auch wenn man jetzt nicht durchgehend mit denen, wir machen ja jetzt keine Show, in der wir durchgehend mit dem Publikum kommunizieren, aber wir kommunizieren auf einer tieferen Ebene die ganze Zeit, weil es immer Reaktionen gibt, auch vom Publikum. Mhm. Also wir spielen nicht oben was und denken uns doch egal, was ihr denkt. Also es ist hoheitliches
Gebiet
und wir machen was und ihr müsst gar nicht beteiligt sein, sondern ich habe das Gefühl, das Konzert ist eine Gemeinschaft zwischen dem, dass wir spielen. Und deswegen ist auch jeder Abend anders. Es wäre stinkend langweilig, ein Konzert zu spielen, wenn wir oben immer das Gleiche machen würden. Wir gehen raus und es ist jedes Mal total neu. Da sitzen ja jedes Mal irgendwie 1000 andere Leute, die wir noch nicht kennen. Also den kleinsten Teil davon kennen wir nur.
Es gibt da natürlich auch richtiges Stammpublikum, was immer wieder zu Ihren Konzerten kommt. Das habe ich inzwischen auch schon gelernt. Wie reagieren klassische Musiker auf Salut Salon? Haben Sie da Erfahrung, Iris Siegfried?
Ja, wir haben ja viele Freunde, die rein klassisch selbst Künstler sind und nur klassisch auftreten, die uns natürlich besuchen und auch andere, die uns ansprechen im Nachhinein zu den Konzerten. Neulich war ein Chef von einem deutschen Grammophon da, der eben dann wirklich jedes Musikzitat begeistert aufzählte und sich darüber freute, was er alles erkannt hatte noch zwischendrin.
Am witzigsten finde
ich. Aber was eben das Schöne ist, dass eigentlich alle ein bisschen, ich habe immer das Gefühl, ein bisschen neidisch darauf,
dass sie so viel Spaß haben.
Ja, aber sie sind auch so witzig, wenn wir zum Beispiel, wir haben ein Lied, da singen wir, ich spiele leidenschaftlich gern die zweite Geige. Ja, ja. Und da kommen die hinterher, Konzertmeister von Orchester, und kommen an und sagen, das war das beste Lied, was ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Das ist schon sowas, dass es auch viele freut, dass das mal angesprochen wird. Und was eigentlich für merkwürdige Hierarchien im Orchester, wenn man Musik macht, was soll der ganze Quatsch, ne? Also natürlich muss es muss ein Orchester funktionieren wie ein Orchester, aber das muss ja nicht deswegen besser oder schlechter heißen. Also zweite Geige hat ja irgendeine Wertung, die so ja nie gemeint war, sondern das heißt ja einfach eine Terz tiefer, aber das ist ja nicht besser oder schlechter. Und da habe ich schon das Gefühl, dass viele das so freut, auch wenn wir mit Mosorski, wenn wir mit den Bildern einer Ausstellung was machen und das Küklein bei uns wirklich zwitschert und man das hört und so, dass man, dass die Musik, die sie auch so gelernt haben, mal so anders, in einem ganz anderen Gewand irgendwie kommt.
Wir beenden diesen HR2-Doppelkopf mit Angelika Bachmann und Iris Siegfried von Salut Salon und Heinz Sommer als Gastgeber im Studio. Nochmal mit einem klassischen Musikstück. Kreuzersonate, Beethoven, zwei Violinistinnen neben mir, aber es sind nicht die beiden, die spielen, sondern Iris Siegfried, Sie haben mir gesagt, es hat eine andere Geschichte.
Das ist die Isabel Faust, die hat uns für unser Chile-Projekt Bogen gespendet. Und witzigerweise hatte ich mir vorher ihre CD gekauft, ihre gesamten Beethoven-Einspielungen und war dann absolut, also sehr begeistert von dieser Aufnahme und freute mich sehr, dass sie dieses Projekt auch noch unterstützt. Insofern freue ich mich, dass wir das jetzt noch hören.
In diesem Sinne, herzlichen Dank, Angelika Bachmann, Iris Siegfried, Salut Salon und hier noch Beethoven.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.